in Lukas 3, die Verse 1 bis 20. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Dann fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zudem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis.
Moin, moin. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielleicht wisst ihr noch, welche Predigtreihe ich mit euch vorhatte? Lukas-Evangelium, ja, ihr habt auch aufgepasst anscheinend bei dem Text, der etwas lang war. Und ich möchte euch auch da heute mit hineinnehmen, ganz tiefgründig. Denn das Thema heute ist Tiefgänger. Tiefgänger. Wir haben am Anfang gehört, dass da einige Namen gefallen sind, 7 an der Zahl. Ja, es scheint Lukas anscheinend sehr darum gelegen zu sein, dass man genau weiß, wann dieser Text datiert ist. Er sagt im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, und dann geht die Autoritätshierarchie weiter nach unten, dann werden die Statthalter und die Landesfürsten genannt und auch 2 geistliche Leute, 2 hohe Priester. Und ihm scheint es da wirklich darum zu gehen, dass dieser Text dort zu verankern ist, in dem Jahr. Wir haben die letzten Male, bevor wir die Taufe von, bevor wir die Geburt von Jesus hatten, immer auch die Geburt von Johannes vorher gelesen. Also die Geschichte geht bei Lukas mit Johannes los. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Johannes. Und das Letzte, was wir von ihm gelesen hatten, war, dass er in die Wüste ging und dort bis zu dem Wort, das Gott ihm bringen sollte, warten und vorbereitet werden sollte. Und genau an dieser Stelle setzt das Kapitel 3 in diesem Lukas-Evangelium jetzt ein. Wir haben Johannes, der plötzlich von dem Wort Gottes in der Wüste erreicht wird, und da wird gar nicht gesagt, wie. Er geht einfach direkt los an den Jordan und fängt an zu predigen und zu taufen. Und alle wissen, er kommt aus der Wüste. Und die Wüste hatte ja für die Israeliten gleich zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite die Bedeutung der Strafe, des Gerichts, dessen, was sie verbockt haben. Als sie das goldene Lamm geschmolzen haben und gegossen haben und angebetet haben und Gott nicht die Treue gehalten haben, durften sie erstmal 40 Jahre lang durch die Wüste wandern. Gericht. Und bei dem Versöhnungstag, wer sich so ein bisschen daran erinnert, geht es auch darum, dass ein Ziegenbock in die Wüste geschickt wird. Also, wenn es dir schlecht ergehen soll, ab in die Wüste. Doch auf der anderen Seite sagt die Tradition der Israeliten auch, in der Wüste zeigt Gott seine Treue und seine Gnade. Er schenkt dem Volk, das 40 Jahre lang auf Wüstenwanderung ist, Manna. Er zeigt ihnen, er hält sein Versprechen, auch wenn sie es nicht halten. Er sagt ihnen, ich schenke euch trotzdem euer Land. Er schenkt ihnen Hoffnung und einen Neuanfang. Er bereitet Menschen in der Wüste vor auf den Dienst. Mose, Elia, hier Johannes, sogar Paulus und Jesus selbst geht in die Wüste. Die Wüste ist also gleichzeitig auch ein Ort der Hoffnung, der Gnade und der Vorbereitung. Und die Israeliten wussten, dass die Prophezeiung sagte, dass der Messias wahrscheinlich aus der Wüste kommen würde. Und jetzt kommt dieser Johannes aus der Wüste und predigt jenseits des Ufers, nicht diesseits. Jenseits des Ufers heißt auf der Seite zur Wüste hin, nicht zur Stadt hin. Und er tauft. Das war total unüblich. Das war nicht christlich. Da noch nicht. Die Taufe war zutiefst heidnisch. Das macht man nicht. Heute könnte man sagen, das würden die Esoteriker vielleicht machen. Das ist nicht christlich. Und er predigt die Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. Matthäus berichtet ja auch diese Geschichte und da sehen wir dann auch noch, wie er das macht. Ja, was er so für Kleidung trug, ja, ein Gewand aus Kamelhaaren, dass er Heuschrecken fraß. Also er, der total untypische Sohn eines Priesters, Johannes, der eigentlich, von dem man erwarten würde, wenn er von dem Messias spricht, doch gefälligst in den Tempel zu gehen hat. Und doch gefälligst nicht eine Kleidung zu tragen hat, die unrein ist. Die sich nicht gebührt zu tragen. Das macht man einfach nicht. Und dann isst er auch noch Heuschrecken. Die sind auch unrein. Das macht man nicht. Und er als Sohn eines Priesters müsste das wissen. Ich als Pastor sollte wissen, dass man nicht so predigt. Ja? Und vielleicht wirkt das für manche provokant. Soll es aber nicht. Ja, ich habe mir gedacht, das wirkt wahrscheinlich provokant, aber soll es nicht. Das ist der Text, der mir das hier nahegelegt hat. Wenn Johannes mit unreinen Kleidern predigt, dann mache ich das auch, damit man verständlich mitbekommt, was heute der Kern der Predigt werden wird. Damit ich das jetzt ernst meine, ich ziehe mir auch einen Sakko an. Habe ich extra schon mitgebracht, damit sich ein paar wenigstens ein bisschen beruhigen. Und übrigens, wer nachher nach der Predigt zu mir kommt und sagt, ich hatte keinen Anzug an, hat die Predigt nicht verstanden. Also lasst das am besten. Damit zeigt ihr nur, ihr habt nicht zugehört. Was ja auch rhetorisch doof ist. Mir hat man in Friedensau beigebracht, Sascha, sorg nicht dafür schon am Anfang, dass die Leute dir nicht zuhören. Das hätte eigentlich auch Johannes wissen dürfen. Johannes hätte auch wissen dürfen, dass die Leute ihm wahrscheinlich nicht zugehört haben. Dass sie einem Juden niemals zuhören würden, wenn er unreine Kleidung trägt. Wenn er heidnische Gebräuche macht, wie die Taufe. Er sitzt jetzt so halbwegs, ne? Sonst kommt nachher noch eine Mutter vorbei und macht mir das gerade. Gut. Das stört noch mehr? Ich mach die Krawatte weg. Ach, der Kragen. Ich lass sie auf. So. Das Thema der Predigt ist Tiefgänger. Tiefgänger. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit den Worten von heute sagen würden, das, was Johannes da gemacht hat, ist, er ruft das eigene Volk und auch die, die nicht zum Volk Gottes gehören, dazu auf, ihre Oberflächlichkeit aufzugeben. Er klagt sie an, dass sie absolut oberflächlich sind. Dass sie nur das sehen, was vor Augen ist. Dass sie Menschen daran einstufen, was sie machen, wie sie aussehen, wie sie ihre Gebote halten. Aber sie haben vergessen, was ein wahrer Gottesdienst ist. Sie haben vergessen, einen Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist, und urteilen nur daran, ob man zum Volk Gottes gehört, was man trägt. Schwarzen Anzug mit Krawatte, weißem Hemd. Die Mitgliedsaufnahme unserer Gemeinde könnte ja vielleicht auch so sein, dass wir sagen, ja, heute bist du am Sabbat nicht richtig angezogen. Vielleicht die Jugendlichen auch zwischendurch. Oh, du hast eine Krawatte, Lorenzo, schön. Steht dir. Ich glaube, du hast das absichtlich gemacht, weil du wusstest, was ich heute mache. So sind sie, ne? Die provozieren auch mit Krawatten. Johannes will Tiefgänger haben. Er predigt von dem Jesaja-Text, Kapitel 40, Vers 3 bis 5. Das wird da zitiert. Und er sagt, dass es eine Stimme in der Wüste ist, die bereitet den Weg des Herrn und macht die Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll eben werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Er spricht davon, dass sich in ihrem Herzen durch die Buße etwas verändern wird. Dass sich etwas, was abgeflacht wurde, erheben wird. Etwas, was zu überheblich geworden ist, wieder nach unten bewegen wird. Etwas, was wieder Linie bekommt. Etwas, was den Fokus wieder findet. Er predigt von etwas, das die Juden damals allzu sehr kannten. Und sie wussten, was er da macht. Sie wussten, mit welcher Botschaft er da kommt. Und er ermahnt sie. Irgendwie kommt er mit einer Gerichtsbotschaft und trotzdem hat jeder hier irgendwie Hoffnung. Wieso? Wieso fühlen sie sich nicht bedrängt, geängstigt und hauen einfach nur ab? Und einige sind vielleicht auch abgehauen. Er nennt sie Schlangenbrut. Er beschimpft sie auch noch. Und Schlangenbrut, das Wort für Schlange, was hier steht, meint eine ganz besondere Schlange, und zwar die Giftschlange. Die Verwendung wird sofort bei einem Juden übertragen, im Ausrotten, Töten und Umbringen. Ja, oder wegmachen. Und er nennt die Leute Schlangenbrut. Uns. Ihr Heuchler. Er sagt, ihr seid oberflächlich. Ihr müsst euch jetzt nicht sofort angesprochen fühlen, dürft es aber gerne. Ich habe mich auch gefragt, was heißt das? Was heißt das für mich? Und was soll da jetzt passieren? Er geht ja noch weiter. Plötzlich kommen die ganzen Menschen auf ihn zu und stellen die Frage, also scheint da etwas in ihnen passiert zu sein, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Und ich merke, dass ein Tiefgänger, jemand, der tiefer gehen will und merkt, der Johannes hat recht, was er da erzählt. Wir leben vielleicht von Woche zu Woche. Wir machen da unseren Sabbat und haben unsere tausende Gesetze. Aber wir haben vergessen, die Hügel wieder eben zu machen. Das, was krumm ist, wieder gerade zu machen. Wir haben vergessen, den Menschen zu sehen. Und wir bringen keine Früchte.
Johannes sagt, wer wirklich Buße tut, der bringt Früchte. Keine Früchte, keine echte Umkehr. Wenn du keine Früchte bringst, macht er deutlich, ist dein ganzer Glauben unecht. Das klingt jetzt echt hart, weil mit Früchten, was verbinden wir damit? Vielleicht Zahlen. Wir müssten wachsen, es müsste Bestimmtes sichtbar werden. Und er geht hier aber darauf ein, weil es wird ja konkret. Die hatten genau die Frage, ja, was soll das denn jetzt heißen, Früchte bringen? Und die Zöllner kommen als erstes und sie sagen, was heißt das jetzt für mich? Ich bin Zöllner. Wie soll ich Früchte bringen? Und er sagt ganz kurz und knapp, der Johannes, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und jeder wusste, als Zöllner konnte man die Macht, die sie hatten, dazu missbrauchen, mehr zu nehmen, als sie durften. Und das haben sie regelmäßig getan. Und dann kommen die Soldaten, jetzt wird es ja für uns Pazifisten ein bisschen brenzlig. Und sie sagen, was sollen wir denn machen? Die Waffen weglegen, aufhören Soldat zu sein? Und er sagt, tut niemand Gewalt an oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ich war 2010 in den USA und im Urlaub habe ich da einen von den Navy Seals kennengelernt. Nee, Navy Seals ist amerikanisch. Wie heißen die Briten? So ähnlich, ne? Die Spezialeinheit da von den Briten. Und der hatte bei den Navy Seals aber eine Ausbildung in Amerika und hat einen Urlaub gemacht. Und er hat sich jetzt aus der Armee rausgezogen, um als privater Sicherheitsmann auf den Schiffen, auf den Frachtern, die an Somalia herfahren, die zu bewachen. Und er hat als Scharfschütze gelernt jetzt dort bei den Navy Seals, wie man von einem beweglichen Ziel ein bewegliches Ziel trifft. Vorher hat er nur gelernt, wie man von einem statischen Ziel oder Standpunkt ein bewegliches Ziel trifft. Und das hat er dann gelernt. Und er hat mit mir dann da eine Woche lang Urlaub gemacht, weil wir uns kennengelernt haben und haben viel Zeit miteinander verbracht und er wusste, dass ich Pastor bin. Und irgendwann kam genau diese Frage. Sascha, was denkst du eigentlich, was ich da mache? Und ich merke, das war eine echte Frage. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Ist das okay? Und Johannes sagt, tu niemand Gewalt an oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Du kannst deinen Beruf ausüben, wenn du ihn mit diesen Prinzipien ausübst. Das klingt ja jetzt sehr provokant. Und ich will auch jetzt niemanden dazu ermutigen, zur Bundeswehr zu gehen. Aber er lässt jeden Menschen in seiner Berufsgruppe stehen. Er fordert niemanden dazu auf, so zu werden, wie er ist. Er fordert niemanden dazu auf, Missionar zu werden, Pastor oder hauptamtlicher Christ. Er schickt hier jeden Einzelnen wieder dahin, wo er ist und sagt, die Früchte erkennt man daran, wie du deinen Beruf auslebst. Da, wie du deinen Alltag lebst, dass es etwas mit dir gemacht hast, wenn du ein Tiefgänger wirst. Die Oberfläche bei uns, die kann ja oft so sein wie so ein Glas Wasser. Ja, wenn das eine bestimmte Tiefe hat, dann kann man damit nicht viel anstellen, außer es vielleicht zu trinken. Ja. Auf der Elbe kann man vielleicht so gerade noch surfen. Aber es braucht eine gewisse Tiefe, bis man überhaupt surfen kann. Bis überhaupt ein Schiff da reinkommt. Und wenn man an die Elbvertiefung nachdenkt, dann überlegt man das deshalb, weil die Frachter größer werden und tiefer gehen und sie sonst nicht fahren können. Und Johannes macht uns genau das zum Vorwurf. Er sagt, euch fehlt die Tiefe. Euch fehlt der Glaube im Alltag. Ihr lebt das doch gar nicht mehr. Ihr lebt gar nicht das, was ihr glaubt. Und er sagt, macht das einfach. Lebt das, was ihr glaubt, die Prinzipien eures Glaubens in eurem Alltag. Und dann denken sie plötzlich, er ist Christus. Bist du der Christus? Du kommst aus der Wüste. Da gibt es eine Prophezeiung. Die anderen hatten sie vergessen, dass es auch eine Prophezeiung von demjenigen gibt, der vorher kommt. Bist du das? Und irgendwie ist er mir richtig sympathisch. Ich meine, die Menschenmasse kommt nur so, dass richtig viele Leute kommen und einer nach dem anderen getauft werden will. Sie hören ihm zu, er ist anerkannt und er ist nur glücklich darüber, wenn Jesus endlich kommt und er zurücktreten darf. Und er sagt, der kommen wird, ist noch viel größer. Ich taufe euch zwar mit Wasser, aber er wird mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und hier merken wir, ist wieder das gleiche Bild, was die Wüste hat. Die Wüste mit der Bedeutung des Gerichts und der Gnade und das Feuer mit der Bedeutung des Gerichts und der Veränderung. Das Wasser, das nur oberflächlich ist. Unsere Taufe können wir gerne haben. Und Taufen sind schön und die sind super toll. Aber wenn du meinst, dass das genügt, dann geht es dir ähnlich wie die, die sagen hier, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind doch Abrahams Kinder. Und er sagt, an denen ist die Axt schon längst an die Wurzeln gelegt. Du kannst dich nicht einfach nur auf Zugehörigkeit berufen. Ich bin Christ. Lukas sagt, das genügt nicht. Es genügt nicht, das ist oberflächlich. Es ist oberflächlich, einfach nur Christ zu sein, wenn du es nicht lebst. Es ist oberflächlich, Christ zu sein und dann auch noch andere auszugrenzen, weil sie nicht aussehen wie Christen. Weil sie nicht das tragen, was Christen zu tragen haben, weil es unrein ist. Und dieser Kern kam bei den Leuten an. Sie hörten Johannes zu, obwohl er ein Kleid aus Kamelhaaren trug und Heuschrecken fraß und eigentlich nicht ernst genommen werden konnte als Sohn eines Priesters. Aber sie merken, dass er plötzlich diese Botschaft der Oberflächlichkeit tief in sie hineinsprach. Stimmt, das Wasser genügt nicht. Wenn es mich von innen nicht verändert, wenn das Feuer nicht tief genug drin ist, dann bringt es das nicht. Wenn der Heilige Geist nicht in mir wohnen darf, dann bringt die Zugehörigkeit nichts. Und was heißt das, dass der Heilige Geist in einem wohnt? Dass ich wirklich mich von Gott verändern lasse. Dass ich mit Gott lebe. Dass ich nicht einfach nur weitermache, wie es mir gefällt und wie ich gerne andere zu richten habe und wie es nach meiner Nase am besten sein soll, sondern dass ich mich so verändern lasse und darauf höre, was Gott eigentlich will. Und dass ich vielleicht die Frage stelle nach der Predigt nicht, ach schade, dass der nicht da gewesen ist, die wäre jetzt schön für den gewesen. Boah, das ist gut, dass die mal für die Leute gehalten wurde. Sondern hier steht, was sollen wir denn tun? Die Menschen stellen die echte Frage, was sie selbst jetzt tun sollen. Das heißt, es kann nur darum gehen, bei Buße und Bekehrung bei einem Tiefgänger, dass ein Tiefgänger die Frage nur für sich stellt, was soll ich jetzt tun? Wenn ihr nicht oberflächlich bleiben wollt, dann kann es nicht darum gehen, mich jetzt an meiner Oberflächlichkeit festzumachen oder alles jetzt umzudrehen und anzuschauen, was gut und schlecht ist in unserer Gemeinde und was besser sein könnte. Ein Tiefgänger fragt sich, was er selbst tun kann. Was er selbst, was die Botschaft von Bekehrung für ihn bedeutet. Und zwar wirklich mit diesen beiden Aspekten des Gerichts. Hey, vielleicht brauchst du mal die Wüste als Strafe, um mal wieder wach zu werden. Aber gleichzeitig wirst du erleben, dass Gott dabei ist und seine Treue niemals verlassen wird. Vielleicht habt ihr das Bild jetzt verstanden. Also ich will nicht, dass ihr bestraft werdet. Aber vielleicht brauchen wir manchmal die Wüste, die Einsamkeit, die Stille oder vielleicht auch das Gefühl von verlassen sein. Gott, wo bist du? Ich habe das Gefühl, du bist nicht da. Vielleicht brauchen wir das mal. Und dann zu merken, dass er da ist. Dass er sich wünscht, dass wir ernst mit ihm machen. Und Johannes wird ins Gefängnis geworfen. Na ja, klar, vielleicht werde ich auch noch irgendwo hingeworfen hiernach. Erstens predigt er hier sowas, was den meisten Sadduzäern und Pharisäern total gegen den Strich geht. Das geht nicht, was er da macht. Und dann noch mit dieser Vollmacht und mit dieser Anmaßung, dass er wirklich prophezeit wurde. Und dann vor allem die Äußerlichkeiten, die Oberflächlichkeiten, wie er es macht. Das ist für die meisten das viel Schlimmere. Wie er es macht, nicht was er sagt. Die hören dem gar nicht mehr zu. Aber das geht so nicht. Ein Gewand aus Kamelhaaren zu tragen. Es geht so nicht, Heuschrecken zu essen. Du bist keiner mehr von uns. Und da stellt keiner von denen die Frage, was heißt das jetzt für mich? Und Bekehrung hat immer nur was zwischen mir und Gott zu tun. Die kann ich gar nicht, diese Frage auf jemand anders übertragen. Ich kann euch niemals diese Frage abnehmen, was das jetzt für euch zu bedeuten hat. Ich kann niemals sagen, ob du oberflächlich bist. Ich kann auch nicht wissen, ob du die Sehnsucht hast, tiefer zu gehen mit Jesus. Mehr zu wagen, ihn mehr in dich hineinzulassen, dich verändern zu lassen. Diese Fragen musst du für dich klären. Ganz alleine. Aber ich bin davon überzeugt, wer das macht, der wird Früchte tragen. Dem wird man das ansehen. Der wird anders auf seiner Arbeit sein. Der wird einen Unterschied machen. Der wird anders in der Gemeinde miteinander umgehen. Man wird es merken. Jemand, der keine Früchte hat, hat sich nicht bekehrt. Und man sieht es eben nicht an den Äußerlichkeiten, sondern an den tiefen Wesenscharakteränderungen, die da passiert sind. Vielleicht stellen wir uns diese Frage jetzt für uns alleine. Amen.